Building. Next door inside. Dieses Mal im Gespräch mit Katrin Aste, Architektin mit dem Büro LAG in Innsbruck.
Uns interessiert, wie du denn zu deinem Beruf kommen willst, was quasi dein beruflicher Entwicklungsweg war.
Ich glaube, also es war in der Schule schon so, dass ich irgendwie oder von Kindheit an eigentlich immer gerne gestaltet habe und auch die bildnerische Gestaltung, also das, damals hat es noch bildnerische Erziehung geheißen, das waren eigentlich schon so meine Lieblingsfächer und ich habe gewusst, ich möchte eigentlich schon was machen, was auch ein künstlerischer Beruf ist. Also das war irgendwie so schon ein Wunsch in mir, etwas Schöpferisches zu machen. Und ich glaube, das war klar eigentlich, ja. Und irgendwie etwas entdecken zu wollen. Also sozusagen nicht einen Beruf zu haben, wo man Wissen, vorgefertigtes Wissen, existierendes, sozusagen gesichertes Wissen lernt und dann weitergibt, sondern dass man etwas entdecken kann, ja, und selbst erschaffen kann. Einen schöpferischen Beruf eben. Und das war, glaube ich, schon seit meiner Schulzeit so. Und so Schlüsselerlebnisse waren halt zum Beispiel, also wenn man das zurückführt, woher das kommt, dann hat das auch viel damit zu tun, wie ich wahrscheinlich aufgewachsen bin. Also ich bin aufgewachsen in einer Familie, die immer schon mit der Architektur und mit dem Bauen viel konfrontiert waren. Also es kommt jetzt nicht gerade von irgendwoher. Mein Vater ist ja Statiker bzw. Konstrukteur und meine Großmutter zum Beispiel war ja eine der ersten Baumeisterinnen überhaupt in Österreich. Also die hat noch die HTL gemacht und da waren fast gar keine oder eigentlich keine Mädchen in der HTL und die hat auch die Baumeisterprüfung gemacht und die wollte immer Architektin werden, aber das war damals noch nicht so gang und gäbe, dass man die Mädchen nach Wien an die Universität geschickt hat. Also studieren hat sie nicht dürfen, aber sie hat zumindest den Baumeister gemacht. Und dann war es irgendwie so, dass meine Eltern auch, glaube ich, immer, also wir waren immer so in einem Umfeld, wo die Architektur irgendwie eine starke Rolle gespielt hat. Also ich bin als Kind zum Beispiel extrem viel ins Tivoli gegangen. Das kennt sie ja natürlich. Und das Tivoli sieht zwar heute schon ein bisschen anders aus, aber ich glaube, dass die großen architektonischen Qualitäten, die der Norbert Heltschel so im Sinne der Moderne errichtet hat, die sind noch vorzufinden. Und da habe ich meine viel Zeit meiner Freizeit verbracht im Sommer. Und im Winter bin ich sehr viel auf die Seegrube gegangen und habe natürlich dort auch wieder bin dort einer tollen Architektur begegnet mit den Bauwerken von Franz Baumann, oder? Also die Nordkettenbahn und die Havelika-Station, das kennt ihr ja alles, sind einfach auch sehr gute Architekturen, die mich dann auch geprägt haben, glaube ich. Und dann war es auch wahrscheinlich noch im Sinne der zeitgenössischen Architektur schon ein Schlüsselerlebnis, dass ich bei den Ursulinen in die Unterstufe gegangen bin. Das heißt, das war ein Bau vom Josef Lackner, einem ganz berühmten Architekten Tirols. Und diese Ursulinenschule zeigt eigentlich eine Art von Architektur und auch von Raumkonfigurationen, die schon sehr besonders waren. Und ich bin damals im ersten Jahr auch den ganzen Tag in die Schule gegangen. Es war eine Ganztagsschule, wo du den ganzen Tag deine Zeit in der Schule verbringen hast müssen. Und da hat man diese Schule wirklich entdecken können und auch die räumlichen Vorzüge dieser Schule. Und das hat mir sehr gefallen und ich glaube, das hat mich auch geprägt. Und da habe ich, glaube ich, auch einfach erkannt, wie wichtig gute Architektur und wie wichtig gute Räume sind. Ja. Und ja, und das, glaube ich, alles miteinander, aber auch wenn man unseren spezifischen Ansatz von Architektur betrachtet, also was LAG sozusagen entwirft und baut, dann muss man auch sagen, dass die Landschaft, diese extreme Landschaft, diese extreme Topografie, wie die wir da vorfinden in unserer Gegend, die hat mich, glaube ich, auch geprägt, weil das ja so eine tektonische Landschaft ist und die Berge kann man manchmal auch wie auch große Architekturen sehen und das ist alles sehr räumlich und das, glaube ich, kommt dann noch dazu und das formt, glaube ich, auch oder prägt auch die Architektur, die wir machen.
Ja, du hast jetzt schon zwei Dinge angesprochen, die wir uns auch eben notiert haben. Und zwar zum einen eben die Landschaftsarchitektur, die man ja bei vielen eurer Bauwerken auch gut erkennen kann. Und dann LARC. Und also wir natürlich ganz nahe kommen uns gerade, was heißt überhaupt LARC? Für was steht das? Hat es irgendeine Bedeutung?
Ja, LARC, also das war ganz interessant, wie wir unseren Namen gesucht haben. Da haben wir uns gedacht, okay, es sollte ein Name sein, der nicht unbedingt unsere Namen jetzt, also es könnte ja auch einfach Katrin Aste heißen oder Frank Ludin oder so. Also wir wollten einen Namen haben, der auch die Fähigkeit hat, offen zu sein für ein Team, ja, wo sich jeder wiederfinden kann. Wir wollten einen Namen haben, der also nicht zu viel Bedeutung mit sich bringt, weil dann legt man sich auch so fest, so wie wenn man jetzt sagt, Quadratarchitektur oder so, ja? Sondern wir wollten einen Namen haben, der ein bisschen offen ist, aber trotzdem gleichzeitig als Wort aussprechenbar ist. Also LARC kann man ja entweder als LAAC sagen oder man sagt es eben als LARC. Das ist auch eine Wortbildmarke. Wir haben ja auch in unserem Logo so eine schwarze, sieht ein bisschen aus wie eine Flagge, wenn ihr euch das anschaut. Ja. Also da ist es auch darum gegangen, ein bisschen Flagge zu bekennen. Und ansonsten heißt es natürlich schon, man kann natürlich auch Ludin Aste Architektur Kooperative drin lesen, also LAAC. Und aber auch Landscape, Architecture and Cities. Also es geht uns schon immer um die Landschaft, um die Architektur, aber auch um die Stadt. So.
Wow, da steckt viel dahinter, aber richtig interessant. Jetzt klingt alles sehr professionell, aber was war denn bis jetzt die größte Herausforderung, die du in deinem Beruf gehabt hast oder das größte Problem?
Also Herausforderungen gibt es eigentlich tagtäglich und die Architektur ist immer eine große Herausforderung, weil man hat es immer mit neuen Teams zu tun. Es sind oft neue Bauherren. Man hat immer das Problem, dass man mit hohen Kosten konfrontiert ist. Also das ist nicht etwas, wo man sagt, okay, dann nimmt da mal einer 5.000 Euro in die Hand und dann gut gegangen. Sondern man hat unglaublich viel Verantwortung im monetären Bereich. Und dann will man natürlich aber auch, also verstehen wir die Architektur ganz klar nicht als Dienstleistung in erster Linie, sondern als künstlerische Disziplin. Und das zu vereinen, den Anspruch zu haben, dass Architektur eine künstlerische Disziplin ist, aber gleichzeitig sozusagen du wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgesetzt bist, den Wünschen des Bauherrn natürlich auch nachkommen musst, gleichzeitig aber auch immer die gesellschaftlichen Bedürfnisse mitverhandeln musst. Ihr könnt euch vorstellen, ganz einfach, wenn man ein Einfamilienhaus baut, dann will der Bauherr wahrscheinlich ganz was anderes, was der Nachbar haben will. Ja? Also es kommt immer irgendwie, es treffen ganz unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander und die alle mit einem hohen Anspruch und einem künstlerischen Anspruch unter den Hut zu bringen und das Ganze dann auch noch zu umsetzbar zu machen, technisch und finanziell, ist einfach eine sehr, sehr große Herausforderung und erfordert einfach dementsprechend auch so wahnsinnig viel Zeit, ja, und viel Überlegungen, viel Zeichenarbeit. Es ist kein linearer Prozess des Entwerfens, dass man sagt, okay, das ist es, so machen wir es und jetzt tun wir, sondern das ist immer ein Auswegen, immer zwei Schritte vor, einer zurück. Das ist eher so ein designorientierter Prozess eben, der eben kein linearer Prozess ist, sondern eher ein Entwickeln im Entdecken, Auswegen und so weiter. Ja? anspruchsvoll und aber auch sehr spannend.
Gibt es jetzt irgendwelche Personen, ich meine, du hast schon ganz tolle Architekten erwähnt, aber gibt es irgendeine Person, die dich ganz besonders in deiner Arbeit inspiriert oder auch auf persönlicher Ebene?
Nein, kein spezifisches. Ich meine, eine meiner wichtigsten prägenden Personen war der Volker Ginke. Das war der Professor an der Universität, der mich sehr stark geprägt hat. Es war aber auch, ich muss sagen, viele Leute schimpfen über sie, aber es waren natürlich Frauen wie Lina Bobardi oder Zaha Hadid, sind einfach Architektinnen, die für uns als Frau eigentlich wegbereitend waren und ohne die, glaube ich, weiß ich nicht, ob wir so zuversichtlich in diesen Job als Frau gegangen wären, wie ich es eigentlich auch gemacht habe. Also da gibt es tolle Frauen als Role Models, die wegweisend waren und die sind gleichermaßen bedeutend wie andere Architekten. Natürlich gibt es Architekten, die sind dann eher auf einer theoretischen Art und Weise wie Tschumi oder Peter Eisenman für uns wichtig. Und dann gibt es aber auch viele gestalterische Referenzen, die immer wieder, die sich aber auch verändern, muss man sagen. Ja, also die Architektur verändert sich ja im Laufe der Zeit. Die Sprache der Architektur verändert sich und stellt sich den zeitgenössischen Herausforderungen. Und dementsprechend ist man da auch flexibel, muss man sagen, oder muss einfach weitergehen.
Jetzt kurz nochmal anzuschließen an die Landschaftsarchitektur. Beim Landhausplatz hast du da so ein bisschen ein Vorbild gehabt, also eine Landschaft im Hinterkopf gehabt, die du da umsetzen wolltest?
Bei der Landhausplatz ist ein sehr komplexes Projekt. Ihr wisst ja, dass der Landhausplatz eine Tiefgarage darunter hat, die schon Bestand war, dass da vier Denkmäler drauf gestanden sind, mit denen wir verhandeln mussten sozusagen, dass im Norden des Landhausplatzes das Landhaus unmittelbar anschließt, das wiederum eigentlich ein Bau des Nationalsozialismus ist. Das heißt, der Landhaus ist ein ganz, ganz stark ein Ort, der eine geschichtliche Bürde hat und wo man sich mit der ganzen Historie des Nationalsozialismus auch auseinandersetzen hat müssen. Und zudem ist es natürlich aber ein innerstädtischer Platz, ja, der eigentlich keine richtige Umrahmung hat. Das heißt, er war nicht Platz für sich, weil die Häuser teilen, also im Süden wird er ja gar nicht von Häusern begrenzt. Das heißt, er hat eigentlich eine unscharfe Kante, er ist räumlich nicht gut definiert und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen so etwas wie eine homogene Landschaft oder eine Bodenplastik, könnte man eher fast sagen, zu machen, die dieses ganze Thema überhaupt, wie man Platz machen kann oder einen Ort machen kann, wie man Kontext verändern kann, aber auch wie man die Denkmäler in die Gegenwart holt und neu kontextualisiert. Wie schafft man das? Indem man ihnen sozusagen eine neue Basis gibt. Wir haben ja alle Denkmäler, die sind früher alle in einer Reihe gestanden, haben wir verschoben und haben sie aus dieser stringenten Achse gebracht, haben sie neu positioniert. Unter dem Freiheitsdenkmal, das kennt ihr, das große Denkmal, haben wir ja so einen Sockel gebaut, der so leicht schräg ist, der auch das Denkmal an sich ein bisschen in Frage stellt und es in seiner Rezeption aber auch klärt, weil es ist jahrelang missverstanden worden, dieses Denkmal. Aber das würde jetzt zu lang dauern, da auszuholen. Am Ende haben wir auch gewusst, dass gerade, oder das ist auch ein bisschen unsere Haltung in Bezug auf Landschaftsarchitektur, ist, dass diese Ebene frei bespielbare Fläche. Wenn man eine ebene frei bespielbare Fläche macht, dann macht man auch relativ wenig und dann öffnet es Tür und Tor natürlich für jegliche Form von Benutzung. Das heißt, siehe Marktplatz, dort findet dann der Christkindlmarkt und der Hamburger Fischmarkt und keine Ahnung was alles statt, aber es ist halt kein für sich definierter Ort. Und wir haben uns gedacht, wir brauchen schon eine starke Form, damit sozusagen der Platz auch sich seine eigene Nutzung sucht und auch einfordert. Ja? Und damit der Platz, insbesondere vom Landhaus, nicht permanent belegt ist mit irgendwelchen Verkaufsständen oder irgendwelchen Hupfbogen oder sonst irgendwas. Ja? Also wenn du nichts machst auf dem Platz, dann wird der von Eventmanagern eigentlich gestaltet und nicht von Architekten, oder er bleibt nicht für die Gesellschaft gesichert. Wir haben jetzt gewusst, okay, wenn wir da diese betonierte Fläche machen mit diesen Geometrien und mit diesen Hügeln, diese landschaftliche Form, dann wird es eine bestimmte Bevölkerungsgruppe anziehen. Das haben wir gewusst. Und das war uns auch sehr recht, weil wir gesagt haben, erstens wollen wir einen Platz, der nicht so viel Konsumzone ist, ja, wo jetzt nicht eben in jedem Ecker Gastgarten Platz hat. Und zweitens wollten wir auch einen Ort schaffen, wo wir gewusst haben, dass eher die jungen Leute den benutzen werden, zumal in der Stadt selber für die jüngere Bevölkerung eigentlich wenig Raum zur Verfügung war. Ja? Weil in Innsbruck, ihr wisst es ja, ist jeder Quadratzentimeter irgendwo Konsumfläche und Gastgarten oder eben schon bebaut oder gehört irgendjemandem. Und beim Landhausplatz haben wir uns gedacht, das wäre jetzt vielleicht der richtige Ort, um den der jungen Bevölkerung einmal einen Ort zurückzugeben. Und nicht davon auszugehen, zu sagen, ja, wenn sie was machen wollen, dann sollen sie Skifahren gehen oder Radfahren gehen, dann sollen sie in den Wald gehen, sondern dass man ihnen auch ein Stück Stadt sichert sozusagen. Ja, also das war uns wichtig und das ist uns, glaube ich, auch gelungen.
Ja, das ist wirklich gelungen, vor allem, also wir haben auch gerade davor drüber geredet, allein die Skater, die da einfach jeden Tag sind. Und eben auch, also ich ganz besonders verbinde es mit den ganzen dollen Demonstrationen, ich meine Fridays for Future und Black Lives Matter, die einfach dort immer den fixen Sammelplatz haben. Was, ja. Also wirklich, der Landhausplatz ist für mich auch, für die Jugend einfach schon, hat da große Bedeutung, weil einfach viele Sachen dort irgendwie den Mittelpunkt, ja, den Ursprung haben, ja.
Ja, da sind wir auch wirklich froh darüber. Es ist ein bisschen schade, weil er wird ein bisschen vernachlässigt. Er wird ja ein bisschen, er ist natürlich nicht das Liebkind der Regierung. Das kann man sich eh vorstellen, wobei das sich natürlich bei den verschiedenen Parteien unterschiedlich verhält. Aber wir sind zuversichtlich, dass die junge Bevölkerung wird ihn verteidigen und so schnell werden wir ihn hoffentlich nicht mehr los.
Ja, dann was mich auch noch voll interessiert hat, wäre beim BEMA, wie ihr zu der Form kommen seid, weil der ist ja so quasi etwas langgezogen, und ob es ein Problem war, weil der ja direkt neben der Bahn gebaut worden ist, ob es da eben Probleme gegeben hat.
Na, Probleme, ich meine, da gibt es einfach dann schon gesetzliche Rahmenbedingungen, und das ist kein einfaches Grundstück gewesen. Das ist ja kein großes Grundstück gewesen. Jetzt wollte man dort natürlich viel hinbauen. Und was uns wichtig war, war sozusagen erstens einmal unten diese Erdgeschosszone beziehungsweise dieses Sockelgebäude, wo ja die Stadtbibliothek jetzt drinnen ist, wo wir auch sehr froh drüber sind, dass auch die Straße einfach einmal begleitet, ja, und der Straße auch eine Fassade gibt. Und der Turm oben, der ist schon so beschaffen, dass er, wenn man auf der Kreuzung steht zum Beispiel, also da gegenüber bei dem Hartlauer Geschäft, dass man dann, man sieht noch gut auf dem Batschakofel, ja. Also er hat ja so eine schmale, er ist ja in manchen, also am Perspektive sehr schmal und nur von manchen Seiten her breit, und die Breitseiten hat er eigentlich in die Richtungen, wo er nicht unmittelbar so viel Sichtbarriere ist wie, also er hat mehr Durchlässigkeit in der Nord-Süd-Richtung als in der Ost-West-Richtung, und das war uns in Bezug auf mit Blickbeziehungen und so weiter ein großes Anliegen. Deswegen hat er diese spezifische Form, der Turm. Also der nimmt sehr viel Rücksicht drauf, auch was Ausrichtung anbelangt. Und dann gibt es ja beim BEMA diese Platte auf dem Sockel drauf. Da gibt es ja eigentlich einen öffentlichen Raum. Der wäre schon so gedacht, dass dort eine Kulturwidmung ist unter dem Dom und auch ein Restaurantbetrieb. Und ich weiß nicht, ob ihr mal oben wart, aber der hat eigentlich einen sehr schönen Blick über den Bahnhof. Man sieht unmittelbar auf die Bahnsteige. Das ist wirklich toll. Es ist ein super urbaner Platz geworden eigentlich. Leider wird er halt nicht benutzt, weil einfach diese Flächen nicht vermietet sind, aber da endet halt dann auch der Einfluss des Architekten, muss man sagen. Also irgendwo müssen sich dann einfach andere auch einmal in Verantwortung sehen, Verantwortung zu übernehmen für das Gelingen einer Stadt. Und wir hoffen jetzt, dass sie Mieter finden, die dort oben das gut bespielen.
Na, aber es ist wirklich ein schönes Gebäude geworden, finde ich zumindest. Und zwar wollten wir noch nachfragen, was denn dein Sternzeichen ist und ob du da irgendwie dran glaubst.
Na, mein Sternzeichen ist Waage. Ich glaube, ich bin sehr harmoniebedürftig, das sagt mir ihr nach. Aber trotzdem bin ich als sehr kämpferische Person bekannt in der Szene. Also wirklich glauben tue ich da nicht, aber es ist natürlich mal ganz witzig, sich damit zu beschäftigen.
Und jetzt, was deine Arbeit auf uns, die Jugend, vielleicht in 5, 10 Jahren für einen Einfluss hat oder was sie in die Zukunft mitgeben möchtest.
Was ich euch mitgeben möchte, ist einfach, dass wirklich, dass man Architektur eben als künstlerische Disziplin verstehen muss. Und es geht nicht nur darum, ein Haus zu bauen. Und es ist immer ein Ausdruck seiner Zeit. Und damit dieser Ausdruck dieser Zeit ein guter Ausdruck ist, ist es wichtig, wirklich gute Architektur zu bauen, die interessante Geschichten erzählt, weil die Dinge, die wir als schön empfinden, das sind die Dinge, die uns interessante Geschichten erzählt. Schönheit heißt, ist ein Beziehungsereignis. Das heißt, wenn wir sozusagen Diversität und komplexe Geschichten uns, so wie ein Baum braucht so viele Jahre zu wachsen, der hat so, dann hat er Blätter und dann, wie er sich ausrichtet nach der Sonne und so weiter. Also wenn man an die Pflanzen denkt, zum Beispiel, die erzählen eine riesige Geschichte übers Wachsen, über die Jahreszeiten, über alles Mögliche, wo sie sich befinden, wo sie wachsen und so weiter. Und das ist das Phänomen, warum wir etwas als schön empfinden, weil wir Beziehungen sozusagen wahrnehmen. Und ich glaube halt, dass die Architektur dann besonders gut ist, wenn man sieht, dass da viel nachgedacht worden ist und dass dort viele Beziehungen offensichtlich werden. Und das ist zum Beispiel beim Landhausplatz oder beim BEMA auch der Fall. Da sieht man, dass einfach viele Dinge diesen Ort prägen und dass da über viele Dinge nachgedacht worden ist. Und wenn wir als Architekten nur mehr sozusagen so bauen, dass man sagt, okay, da sieht man, dass wenig Geld ausgegeben worden ist, dass man im Grunde genommen pro Person nicht mehr, als 40 Quadratmeter beanspruchen darf und dass möglichst die einfachsten Materialien und am wenigsten Arbeit dabei entsteht, ja, und möglichst viel Arbeit verhindert wird, dann erzählt es auch unsere Architektur und dann wird die Architektur einfach genauso lieblos und auch unschön, wie die Nachkriegsarchitektur das halt auch teilweise zeigt, ja, weil man da halt sehr schnell um sehr wenig Geld einfach schnell bauen hat müssen. Und das passiert uns momentan mitunter teilweise leider auch zu oft in der Baubranche. Ja. Das ist ein bisschen das Problem. Und ich glaube, wenn die Architektur und die Architektur ist natürlich eine kulturelle Säule, die unserer Kultur viel Ausdruck verleiht über viele Jahre. Und wenn wir wollen, dass wir einen kultivierten Ausdruck zustande bringen, dann müssen wir uns anstrengen und die beste Architektur hinterlassen, damit ihr auch noch Freude habt an diesen Bauten, die heute gebaut werden.
Ja, und jetzt ganz zum Abschluss, hast du irgendein Motto oder einen Leitsatz, der dich so begleitet hat oder dich immer noch begleitet oder dir einfach immer wieder mal unterkommt?
Also es gibt ein Buch, das mich begleitet und das ist von der Donna Haraway. Sie ist eine Feministin und auch eine Zukunftsforscherin eigentlich, muss man sagen. Sie hat das Cyborg-Manifesto geschrieben und es gibt ein Buch von ihr, das heißt Staying with the Trouble, was so viel heißt wie mit dem Problem eben weitermachen. Es wird und ins Deutsche wird es übersetzt in Unruhig bleiben. Was ich auch total schön finde, also ich finde den Buchtitel Staying with the Trouble sowohl im Englischen als im Deutschen sehr schön und mit dem Titel habe ich sehr, also das ist mein Leitsatz, man muss sich eben mit den Problemen konfrontieren und damit agieren und möglichst umtriebig und auch unruhig bleiben, dann wird es einem auch gelingen, mit den Problemen umzugehen.
Organisation und Initiatorin Monika Abendstein. Interviews und Schnitt Hanna Notegger und Finn Brabetz.